Ich würde zu Beginn mal fragen, kannst du die Anti-Corona-Proteste im Allgäu beschreiben? Wie sieht da so die Szene aus? Was sind das für Leute, die da demonstrieren? Wie oft wird so demonstriert?
Na, also ziemlich typisch, würde ich sagen, für so, ich sag mal, den Durchschnitt der Querdenken oder Anti-Corona-Proteste oder wie man auch immer das zurzeit nennen möchte oder unter welchem Label die gerade fahren, ist es eigentlich im Grunde genommen so, dass wir von Anfang an, also seit beinahe 2 Jahren, so im harten Kern unter anderem so klassische Impfgegnerinnen haben, aber auch Reichsbürger und Reichsbürgerinnen und so, ja, rechtsesoterisches, rechtsökologisches Milieu zusammen, natürlich auch mit von Anfang an auch irgendwelchen noch nicht politisierten, noch nicht irgendwie klassisch rechtsorganisierten Leuten, sondern zum Teil auch ganz bürgerliche Leute. Das ist da auch immer von Anfang an schon mit dabei gewesen, aber ganz dominant war eben von Anfang an nicht nur aus organisatorischer Sicht, sondern auch aus insofern, dass die Proteste prägen immer das, in welcher Form auch immer, rechte Milieu beziehungsweise die rechten Narrative, mit denen dann natürlich auch eine ganze Menge von diesen eher bürgerlichen, eher naiven, unbedarften Leuten, die da sich vielleicht angezogen haben lassen, die dann dadurch natürlich politisiert werden, wenngleich natürlich auch ein Teil von so krassen antisemitischen Verschwörungsideologien oder so immer auch wieder verprellt und verschreckt wurde, haben wir schon wahrgenommen, dass sich sozusagen über das Querdenken-Thema die Basis und die Vernetzung der extremen Rechten über die verschiedenen Lager deutlich vermehrt hat, sozusagen. Und um auf den anderen Teil der Frage zu kommen, wie viele oder wie häufig sind die Versammlungen unter diesem Titel, das haben wir jetzt im Moment mehrfach die Woche in einer ganzen Menge von Städten. Also bestimmt in einer Woche kommen wir in den Bereich, den wir beobachten, garantiert auf mehr als ein Dutzend, vielleicht knapp unter 2 Dutzend Versammlungen, die wir dokumentieren können. Das gelingt natürlich auch nicht immer von jeder kleinen, unangemeldeten Pseudo-Spaziergangsveranstaltung dann auch was mitzubekommen.
Gibt es da so etwas wie Zentren der Bewegung?
Ziemlich klar hat sich zum einen Ravensburg rausgebildet, also das Zentrum der Bewegung im oberschwäbischen Bereich. Da waren von Anfang an sehr, sehr große Demos gewesen, also mit teilweise mehreren tausend Leuten, die da hingekarrt haben. Aber immer wieder auch natürlich, damit hängt das zusammen, die großen Nummern, die großen Köpfe, die bekannten Gesichter aus der Bewegung dort auf die Bühne gebracht haben und so eine ganze Menge von Leuten auch auf die Straße gebracht haben. In der Regel kleiner ist es in Kempten und Memmingen, aber auch da würde ich sagen, das sind die zwei weiteren Hotspots dann im bayerischen Teil des Allgäus.
Jetzt haben wir es ja hier mit einer Region zu tun, mit sehr eher kleineren Städten oder Gemeinden. Inwiefern spielt denn da die Rolle der Dorfgesellschaft eine Rolle für diese Anti-Corona- oder Schwurbel-Proteste, wie sie ja auch genannt werden?
Spielt insofern eine Rolle, dass das Ganze natürlich sich auch vor Ort in ganz kleinen Teilen mit verankern kann. Wenn man da jemanden hat, der mit in diesen Corona-Protesten involviert ist, in dieser Querdenkensache involviert ist, dann kann es natürlich durchaus passieren, dass die da, wo sie leben, da, wo sie schon integriert waren und sind, also die kommen ja nicht alle aus dem Nichts, sondern es sind natürlich auch eine ganze Menge eben, wie gesagt, aus bürgerlicheren Kreisen. Die bringen natürlich das Paket, was sie haben an Verbindungen in die Dorfgesellschaft, an Sympathien und so weiter, die sie vorher hatten, die bringen sie natürlich dann mit in die Bewegung und schaffen es da natürlich so ein Scharnier zu sein. In den Fällen, wo jetzt die Kontakte nicht abbrechen, wo die zu sehr abschwurbeln oder so, da reißen die dann natürlich auch Leute mit und haben dann natürlich auch Zugriff auf gesellschaftliche Ressourcen, die vielleicht etwas mehr isoliertere rechte Kreise so nicht gehabt hätten. Das hat sicherlich auch einen sehr, sehr deutlichen Einfluss und außerdem sehen wir, dass in kleineren Städten hin und wieder sich auch die Lokalpolitik, einzelne Köpfe aus der Lokalpolitik hin zu diesen Querdenken, Versammlungen begeben oder sich mit Äußerungen sozusagen entweder in deren Fahrwasser begeben oder ganz klar irgendwie so den Blinker in Richtung Querdenken setzen und da die ein oder andere Nachricht zu hinterlassen, sozusagen, ich stehe auf eurer Seite und das, was ihr sagt, ist eigentlich gar nicht so verkehrt.
Jetzt haben wir es ja auch in so Dorfgesellschaften, gerade eben in Süddeutschland, Baden-Württemberg, Bayern, wo das Allgäu sich ja befindet, mit auch einer Kontinuität von faschistischem Gedankengut zu tun. Mich würde interessieren, inwiefern spielt das gerade rein? Inwiefern hat das auch die Leute, die ja oft auch aus dem eher bürgerlich-liberalen Milieu kommen, inwiefern hat das die Leute politisiert oder was vielleicht auch schon da war?
Ja, also das ist natürlich auch ein wichtiger Faktor, gerade im Allgäu, da sieht man schon, wenn man da unterwegs ist, wenn man sich da umguckt, das ist ja sowieso sehr schwarz geprägt, das ist alles CSU-Land und außerdem merken wir schon auch in unseren Recherchen, dass es da gewisse Kontinuitäten gibt, dass es gewisse, ja, ich sag mal Regionen gibt oder gewisse Ortschaften oder Bereiche gibt, wo traditionell die extreme Rechte bis in die 30er Jahre zurück und so weiter stark war. Und da zeigt sich natürlich dann doch kulturell auch, wenn man das nie so offen gesagt hat und viele Sachen auch immer eher so am Stammtisch so gesagt wurden, da zeigt sich dann natürlich auch eine gewisse Offenheit für bestimmte Narrative oder vor allem für bestimmte Konsequenzen von Narrativen. Also so bei Querdenken geht es ja auch um eine ganz, ganz starke egoistische Sicht von Freiheit und eine ganz, ganz starke Entsolidarisierung und eine ganz, ganz starke Individualisierung von Risiken und so weiter. Das fällt natürlich da auf guten Boden, wo gewisse Ideologien, die sich ja seit einigen Jahrzehnten in Deutschland sehr, sehr großer Beliebtheit erfreuen, das fällt natürlich da dann auf umso fruchtbaren Boden. Da ist man dann ja schon umso näher, je rechter sozusagen die Gesamtgesellschaft vor Ort ist.
Jetzt haben wir es natürlich auch in dem baden-württembergischen Teil vom Allgäu mit, ich nenne es mal die Rapunzel-Gegend, zu tun. Da würde mich interessieren, welche Rolle spielt da auch eine Kontinuität von einer Esoterik, die jetzt im bürgerlichen Milieu sich befindet, die da gerade reinspielt?
Ja, ganz sicher eine sehr, sehr große. Also dieses esoterische oder okkulte oder in irgendeiner Form magische Denken ist in mehreren, ich sag mal, Milieus im Allgäu verbreitet. Das sind einerseits natürlich alternative Leute, die darüber so eine Anschlussfähigkeit sozusagen mitunter an Querdenken bekommen. Zum anderen haben wir hier eine recht große, rechte Öko-Szene, so eine ganz große Szene von Leuten, die sich Anastasia-Bewegung nahe fühlen oder Teil davon sind, die sind dann natürlich genau das Klientel, was als erstes mit angesprochen wird, die sind dann natürlich stark mit dabei und dadurch, dass es ja im Allgäu so eine große, gut aufgestellte Szene in der Hinsicht gibt, haben die natürlich auch ein sehr starkes Netzwerk und sehr viel Reichweite, um mit dem Querdenken-Thema, um mit dem Corona-Thema dann an weitere Leute ranzukommen, an die sie vielleicht nicht so stark rangekommen wären, über das Öko-Thema oder die Leute noch weiter zu politisieren, die sie über das Öko-Thema rangeholt haben erstmal. Und dann haben wir noch eine dritte Komponente, das ist im Allgäu ja durchaus eine starke Verbreitung noch von irgendeiner Form von magischem Denken gibt und so Geisterglauben, das ist im Allgäu sicherlich noch ein bisschen weiter verbreitet als an vielen anderen Orten in Deutschland.
Das finde ich jetzt auf jeden Fall einen sehr spannenden Punkt mit dem magischen Denken. Kannst du das noch ein bisschen ausführen? Was ist da so, was sind da so die Inhalte davon?
Tatsächlich hat das ganz viele verschiedene Formen, aber wir nehmen das daran wahr, dass es eben für solche Bewegungen, die ja sich sehr stark verabschieden von rationalem Denken und von Wissenschaftlichkeit und von einem gewissen Konsens, auf dem man miteinander argumentiert und auf dem man sich auseinandersetzt, dass die so gut ankommen, das sehen wir eben an den Stellen, wo wir meinen, und das publizieren auch andere, die sich sozusagen nicht mit der extremen Rechten beschäftigen, sondern eher historisch oder heimatgeschichtlich mit der Gegend beschäftigen. Da ist sehr häufig noch das Problem zu erkennen, dass da so ein gewisser Aberglaube unterwegs ist, der sich auch ausdrückt über verschiedene Formen von Traditionen, die noch sehr stark gelebt werden, wie, ich weiß nicht, das Klausentreiben, was verschiedene böse Mächte vertreiben soll und so, und teilweise sehr barbarisch anmutet. Solche Sachen sehen wir im Allgäu deutlich mehr als an vielleicht anderen Orten in Deutschland.
Du hast vorhin schon die Anastasia-Bewegung angesprochen, die hat im Allgäu ja doch einige Höfe und auch andere rechtsideologische, rechtsfaschistische Öko-Höfe. Inwiefern werden die denn gerade auch genutzt? Du bist ja schon ein bisschen drauf eingegangen, aber auch so, wiefern findet da vielleicht auch wirklich ein Szene-Treffpunkt oder eine gute Szene-Vernetzung für die rechte Querdenkenszene statt?
Also wir wissen einerseits, dass aus diesen Höfen und anderen Infrastruktursachen die Leute, die dort aktiv sind, auf diese Querdenkenversammlungen geströmt sind und damit natürlich von diesen Querdenkenversammlungen, denen sie ihre Ideologie und ihre Position und Ziele da eingebracht haben, natürlich Leute dann angezogen haben, die selber wiederum auf diese Höfe gegangen sind. Wir wissen, dass verschiedene Leute, die sozusagen von außerhalb auf diese Querdenkenversammlungen gekommen sind, also irgendwelche RednerInnen oder Leute, die mit Bussen unterwegs sind und so, auf diesen Anastasia-Geländen auch mal Halt gemacht haben, nachdem sie in den Städten waren, sich da mal umgeguckt haben oder da Interviews gemacht haben mit den Anastasia-Leuten, also quasi so eine politische Kooperation von Querdenkenspitze und Anastasia-Leuten, die wir hier gesehen haben. Und ja, dann sehen wir, dass aus solchen Kreisen Redner und Rednerinnen auf den Querdenkenversammlungen bei uns auftreten. Und da natürlich das Milieu, auf das man zugreifen kann, das begeistert ist für solche Anastasia-Hofprojekte und so, dass man da eine ganze Menge Potenzial aktivieren konnte.
Jetzt würde ich darauf zu sprechen kommen, wie denn das dann Gegenprotest aussehen kann. Also wenn man so will, wie kann Antifa auf dem Dorf aussehen?
Das ist natürlich immer eine schwierige Frage. Vor allem in der Pandemie ergeben sich da ja gewisse Problematiken. Man stößt da natürlich vor das Problem, dass die ja sozusagen die gewohnten, die eingespielten Protestformen da ein bisschen weniger attraktiv sind für Leute. Einerseits wegen dem Infektionsrisiko und zum anderen möchte man ja nicht das Infektionsgeschehen im Umfeld von Querdenken-Demos ausgerechnet noch weiter hochtreiben. Und insofern ist natürlich für viele Leute so ein Demo-Charakter nicht unbedingt das Mittel der Wahl. Gerade irgendwie vulnerable Gruppen, die sich gerne beteiligen würden, die würden ja da ausgeschlossen. Und deswegen hat es in verschiedenen Städten im Allgäu gerade anfangs so Versuche gegeben, die Proteste gezielt mit wenig Leuten aufzustellen, also dass es Redebeiträge gibt, dass es Blockadeversuche gibt, aber immer so ja in Kleingruppen, so viele wie halt nötig sind, um sich dann umso mehr Mühe zu geben mit der Außenwirkung durch Transparente, durch Redebeiträge und so weiter. Das hat es vor allem am Anfang gegeben, leider immer mit relativ wenigen Leuten, was ja teilweise auch gewollt war, teilweise aber auch eher nicht gewollt war. Zum anderen gibt es jetzt sehr starke Versuche auch sozusagen so eine Bündnisarbeit zu machen, dass man verschiedene Milieus zusammenbringt, die sich einmal sinnvoll zu Querdenken erklären und da mal so eine Position einbringen, zum Beispiel in Kempten, macht das Kempten gegen Rechts gerade, die sehr, sehr viel Protest gegen Querdenken veranstaltet haben in Kempten. Die sind jetzt gerade dabei, ein Bündnis mit dem Stadtjugendring und Gewerkschaften und so weiter, die alle zusammenzutrommeln, um da ja zumindest mal ein Statement rauszugeben, eine Positionierung dazu zu haben und im Weiteren dann auch so eine gewisse Verbindlichkeit, dass man in Aktion kommt. Das ist gerade in so einer Gegend enorm wichtig, dass man da eben so eine Bündnisarbeit betreibt und nicht irgendwie so als die marginalisierten üblichen 5 Verdächtigen, die eh immer dastehen, wenn irgendwas mit rechts ist, sondern dass man da so eine gewisse Breite aufstellt und sich da ja nochmal ganz anders geben kann, als wenn das eben, wie gesagt, so ganz kleine Veranstaltungen sind, die auf der einen Seite vielleicht untergehen und auf der anderen Seite auch nicht so wirken, wie man das natürlich gerne hätte. Und auf der anderen Seite wird da auch viel Medienarbeit gemacht. Also ich sehe, dass zumindest ein Teil der Gruppen, die im Allgäu aktiv sind, jetzt auch ganz aktiv daran arbeiten, dass sie ihre Veranstaltungen mit Pressemitteilungen ankündigen, Interviewangebote an die Medien herantragen, um eben da so einen Gegenpol zu bilden zu dem, was als Querdenken-Narrativ sozusagen notwendigerweise oder als Unfall in den lokalen Medien abgebildet wird, dass man da auch nochmal so eine vernünftige Position dazu stellt.
Ja, du hast jetzt schon gesprochen über diese Bündnisarbeit, über diese Verbindung von einer radikal linken, antifaschistischen Bewegung und aus einem bürgerlichen Milieu. Wie kann das denn erfolgreich sein, um gegen Verschwörungsglauben vorzugehen, vor allem in so einer Region wie dem Allgäu, die einfach kulturell dem Verschwörungsglauben schon nahe steht?
Ja, ich glaube, dass es zum einen darauf ankommt, dass man da so eine gewisse Ausdauer an den Tag legt. Also ich mache ja sozusagen den Aufklärungsjob als Journalist über die extreme Rechte im Allgäu schon sehr lange und man merkt da halt auch, man muss das auch echt lange machen, man muss das immer wieder sozusagen wiederkäuen, damit das ankommt, damit sich das irgendwie so reinsetzt. Und da ist es natürlich enorm wichtig, dass man guckt, welche, ja, auf welche Art und Weise man was kommuniziert. Ich habe das gesehen jetzt kürzlich bei den Omas gegen Rechts am Bodensee. Die haben auch ein Statement rausgehauen und haben erklärt, warum sie keine Demo machen, aber trotzdem aus diesen und jenen Gründen Querdenken daneben finden. Haben aber, wie ich finde, da den großen Fehler gemacht, dass sie sozusagen einfach das Negativ von Querdenken sein wollen und statt der Ablehnung sämtlicher Maßnahmen aus Prinzip sozusagen die Umkehrung machen und dann sich zu den Maßnahmen bekennen und so ein Bekenntnis zu den Maßnahmen in ihren Aufruf reingeschrieben haben. Und das ist natürlich fatal. Das ist halt dann ungefähr genauso daneben wie Querdenken, weil das macht ja jegliche Kritik an sämtlichen Maßnahmen sozusagen unmöglich. Und ich denke, den Fehler darf man nicht machen. Ich finde, es braucht auf jeden Fall eine dezidierte, konkrete, vernünftige Kritik an den Regierungsmaßnahmen und an Querdenken und ja an dem Umgang mit der Pandemie im Allgemeinen. Das finde ich total wichtig, weil sonst haben wir halt das Problem, dass wir sozusagen im Außenbild genau das darstellen, was Querdenken behauptet, nämlich irgendwelche Drostenjünger oder sowas, die alles befürworten, was von oben kommt. Und die einzige Form von Opposition oder dergleichen wäre dann halt noch Querdenken und wo soll man dann sonst hingehen? Ich glaube, da kommt es sehr, sehr stark darauf an, dass man ja eine richtige Kritik entwickelt und zu dieser Kritik auch, ja, dass man diese Kritik auch sichtbar macht. Das gibt es ja, das ist ja nicht so, dass es die nicht gäbe, aber sie ist halt total marginalisiert und wird total zerrieben zwischen einerseits dem Querdenken-Diskurs und andererseits der Regierungslinie.
Ja, du hast da gerade schon eine gewisse Differenziertheit irgendwie angesprochen. Mich würde interessieren, was hat vielleicht auch an Strategien von Gegenprotest, was hat es schon gegeben und was hat aber nicht funktioniert? Also was hat vielleicht, war vielleicht auch ein Irrweg?
Ja, was sicherlich ein Irrweg ist, ist der Glaube, dass man sozusagen den Dialog mit Querdenken einfordern müsste oder dass man wieder den Fehler macht, die Gemeinsamkeiten irgendwie zu suchen und dann zu sagen, ja, eigentlich wollen wir ja so irgendwie in dieselbe Richtung oder ins Gespräch kommen oder sowas. Das habe ich im Allgäu erlebt, dass das verschiedene Leute aus Gruppen gemacht haben, versucht haben, am Rande von solchen Versammlungen mit den Leuten zu diskutieren. Und das ist natürlich eine Sache, die, ja, wir müssten sie eigentlich wissen aus der Erfahrung sonstigen rechten Strukturen. Das ist eine Unmöglichkeit, weil da gar nicht die Basis da ist. Also erstens sehe ich nicht, wo man da miteinander diskutieren soll bei Forderungen, wie, dass man die Regierung erhängen soll oder sowas in der Art. Das ist ja mittlerweile schon üblich. Oder Aufrufe zum Partisanenkrieg wegen einer vermeintlichen neuen Diktatur oder so. Da gibt es ja überhaupt keine Diskussionsbasis auf der einen Seite und zudem ist ja schon auf der Querdenkenseite sozusagen, wie diese Fälle gezeigt haben, gar keine Bereitschaft irgendwie zu einer Debatte, sondern ja, die sind da ganz häufig einfach gar nicht mehr zu erreichen. Ich denke, das verstehen ganz viele Leute, die ja so Querdenker mittlerweile im engen Nahumfeld, in Familien haben, da ist man ja oft einfach, ja, wenn man in so einem verschwörungsideologischen Sumpf drin steckt, kaum mehr zu erreichen.
Was mich jetzt noch so zum Abschluss interessieren würde, wie reagiert denn die Querdenkenbewegung auf den Gegenprotest? Also sei es jetzt der bürgerliche Gegenprotest oder der radikal antifaschistische Gegenprotest?
Ganz unterschiedlich. Also das reicht von ignorieren bis zu versuchen, ja, dem Gegenprotest sozusagen das Leben schwer zu machen, indem Leute sozusagen da durchlaufen ohne Maske, ohne Abstand oder ja, den Leuten einfach permanent zu nahe kommen. Oder auch bei uns als Journalisten, wir rücken uns ständig auf die Pelle, wenn wir nicht irgendwie irgendeine Form von Schutz haben oder wenn die Polizei dann nicht interveniert, rennen einem vor der Kamera rum, wollen mit einem reden und ja, versuchen einem eben so nahe zu kommen, dass es unangenehm wird und dergleichen, bis hin zu ja, tätlichen Angriffen, Schubsungen, Körperverletzungen und ja, den Versuchen sozusagen, dem Protest dadurch zu entgehen, dass die Versammlungen von Querdenken verlegt werden oder versucht wird, das sozusagen intern zu mobilisieren, sodass die Gegenseite davon nichts mitbekommt, was aber meistens auch nicht wirklich gelingt.
Der Polizei wird ja auch immer sehr oft nachgesagt, dass sie quasi mit der Querdenkenbewegung kuschelt und mit dem Gegenprotest sehr hart umgeht. Wie ist das denn im Allgäu?
Ja, also das sehen wir ganz genauso auch hier, dass Querdenken Leute auf einer Versammlung auftauchen, die nicht angemeldet ist und die Polizei dann die 5, 6 Leute, die dann von Antifas oder sowas auftauchen mit einem Banner in der Hand, dass die dann erstmal abgefilmt und kontrolliert werden oder dass irgendwie so eine Querdenkenversammlung vor einem Jahr mit mehreren tausend Leuten, wo sich dann irgendwie so 20, 30, 40 Leute dagegen gestellt haben auf so einer Art Fußballstadion. Platz, wo dann die behelmte und so weiter Polizei sich dazwischen gestellt hat und sich eigentlich nur mit dem Gegenprotest beschäftigt hat und da Dinge bemängelt hat wie Sonnenbrillen oder Tücher zum Infektionsschutz, während gleichzeitig auf der Querdenkenversammlung über Stunden teilweise Leute mit volksverhetzenden und Plakaten mit Kennzeichen von verfassungswidrigen Organisationen rumgelaufen sind. Also sowas sehen wir in ganz vielen verschiedenen Konstellationen, auch im Allgäu, oder dass man kleinste Verstöße ahndet bei Leuten, die sich gegen Querdenken stellen, und dass das nicht passiert und also ziemlich alles durchgeht, was auf Seiten von Querdenken passiert, das erleben wir schon. Das wirkt auch oft tatsächlich, als würden da die klassischen Feindbilder bei der Polizei nicht mehr funktionieren, und es wären sie sehr hilflos plötzlich, wenn sie es mit Leuten zu tun haben, die da nicht mehr reinpassen, die halt dann eher bürgerlich aussehen oder sich bürgerlich geben oder eben nicht das klassische Polizeifeindbilder abgeben, was da leider sehr tief verankert ist, wie man feststellen muss, wenn man solche Versammlungskonstellationen beobachtet.
Wie schätzt du die Lage ein? Wie wird es jetzt weitergehen im Allgäu mit dem Gegenprotest?
Also jetzt wird vor allem erstmal darauf ankommen, dass man sozusagen dieses alte Narrativ, was jetzt in Wellen immer wieder hochkommt, dass das ja jetzt eigentlich nur ein paar Rechte sind, die da vielleicht mitlaufen, aber eigentlich gar nicht prägend, und dass ja Leute berechtigte Kritik hätten und deswegen diese sogenannten Spaziergänge und sowas gehen, das haben wir ja so in der Form schon mal vor etwa einem Jahr gehört und zu Anfang der Pandemie vor allem, und das konnten wir ja dann doch irgendwie wieder einfangen. Das hat sich dann der gesellschaftliche Diskurs ein bisschen darauf eingeschossen, was das eigentlich für ein Milieu ist. Daraufhin sind die Querdenken-Demos zumindest im Allgäu, aber ich meine bundesweit, kleiner geworden und haben sich wieder mehr auf ihren Kern sozusagen besonnen. Und da nehmen wir jetzt wieder so eine Vergrößerung wahr, so eine Verbreiterung wahr, und gleichzeitig geht damit der Diskurs wieder in Richtung, ach, das sind ja eigentlich ganz normale Leute und da sind halt ein paar Falsche dabei. Und das, finde ich, ist wieder eine Herausforderung, dass man diese größer werdenden Demos wieder adäquat einordnet im gesellschaftlichen Diskurs sozusagen. Und zum Zweiten finde ich, glaube ich, ganz, ganz wichtig aktuell ist es, dass dieses Querdenken-Narrativ, dass wenn die Polizei Versammlungen so weiter auflöst oder wenn nicht angemeldete Versammlungen nicht durchgelassen werden oder dergleichen, dann ist ja das Querdenken-Narrativ, dass hier die Versammlungsfreiheit und die Meinungsfreiheit eingeschränkt wäre. Und ich finde, da müssen wir aufpassen, nicht in die Falle zu tappen. Das wird medial ja teilweise so mittlerweile aufbereitet. Wobei eigentlich ja klar sein müsste, dass es hier nicht um eine Frage von Versammlungsfreiheit geht, sondern um eine Frage von Infektionsschutz. Und dass es ja hier gezeigt ist, dass die Leute sich in der Regel überhaupt nicht darum scheren. Und da gibt es ja genug Argumentationsgrundlage, da einzugreifen. Und auf der anderen Seite könnten die ja dann trotzdem ohne weiteres demonstrieren, wenn sie ja auf ihre Umwelt achten würden. Das sind ja nochmal zwei verschiedene Fragen. Da geht es ja nicht darum, Dinge zu verhindern, die einem unliebsam sind aus inhaltlichen Gründen, sondern zuvorderst, finde ich, sollte da die Frage stehen, will man das als Gesellschaft tragen, dass das Infektionsgeschehen in der Klassensituation, wo wir jetzt sind, so dermaßen weiter mit anheizen.